Jeder von uns hat es schon erlebt, diese Sehnsucht, daheim zu sein, anzukommen, beheimatet zu sein an einem Ort. Und wie ihr vorhin auch der Anina schon mitgeteilt habt, gibt es für euch so Bilder oder Gedanken, die euch bei dem Wort Heimat in den Sinn kommen? Schön, wenn man dann zu Hause empfangen wird und begrüßt wird und daheim ankommen darf. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn Heimat eigentlich für mich? Und da habe ich für mich herausgefunden, und das habt ihr vorhin auch gerade so gesagt, Heimat macht eigentlich zwei Dinge aus. Zum einen sind es die Orte und zum anderen sind es die Menschen, die mir vertraut sind, die mir Heimat und Geborgenheit geben. Wenn ich an Heimat denke, dann denke ich an meinen Ort, wo ich geboren bin, wo ich mit meinen Freunden aufgewachsen bin, mit meiner Familie, wo ich Erlebnisse gehabt habe, als Jugendlicher unterwegs. Heimat ist auch für mich, wo ich später meine Berufsausbildung gemacht habe, im Schwarzwald in Freiburg, die liebliche Landschaft. Aber Heimat ist für mich auch die Schweiz geworden seit 10 Jahren. Ich merke, wenn man sich so mal die Definition von Heimat anschaut, gerade in Folie, wenn man mal googelt bei Wikipedia, davor, noch eins weiter bitte. Nochmal einen Sprung. Okay. Stehen zwei Sachen drin. Und zwar Heimat ist ein Ort, wo man herkommt. Beispielsweise die Kartoffel kommt aus Südamerika. Der Markus, der kommt aus Deutschland. Oder die Heimat ist da, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin. Für euch als Schweizer ist nochmal mit dem Bürgerrecht nochmal eine spezielle Geschichte. Was ist Heimat? Ist Heimat da, wo ich jetzt lebe, mit meiner Familie? Oder da, wo meine Familie herstammt? Oder Heimat heißt es auch bei Wikipedia, Heimat ist auch ein Ort, wo man sich vertraut gemacht hat über längere Zeit, der einem zur Heimat geworden ist. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr auch manchmal Orte immer wieder aufsucht, wo ihr euch beheimatet fühlt. Manche haben gesagt, sie gehen gerne in die Berge oder spezielle Urlaubsorte, wo sie schon öfters waren, wo sie bestimmte Menschen treffen, die sie herzlich begrüßen. Ach, bist auch wieder da. Die können auch so ein Stück Heimat werden. Ja. Wenn du nach den Ferien heimkommst, sagst du vielleicht, oh, jetzt ist es schön, wieder daheim zu sein. Ich möchte mal gern schauen, wie sieht es denn in der Bibel aus? Gibt es denn da auch den Begriff von Heimat? Und wenn man das Wort Heimat sucht, dann findet man das gar nicht so oft. Je genauer die Bibelübersetzung am Urtext dran ist, findet man es vielleicht nur 4-mal in der Schlachterübersetzung, das Wort Heimat. Und ich möchte gern mal mit euch schauen, ja, wie ist denn der Begriff von Heimat im Alten Testament? Und da haben wir das Wort, findet sich das Wort Menucha 4-mal. Wenn man eine Folie davor ist, glaube ich, nochmal, genau, Menucha. Und da seht ihr, was es bedeutet: Heimat, Frieden, Ruhe. Und wenn man das mal anschaut in der Bibel, dann ist unser Verständnis von Heimat nicht ganz identisch mit dem, was in der Bibel steht. In der Situation des Alten Testaments sind die Menschen oft unterwegs als Nomaden mit ihren Herden, mit dem Kleinvieh, mit ihren Zelten. Und Heimat ist für sie kein ständiger Ort, wo man sein Hüsli hat mit seinem Umschwung und all das, was einem Komfort gibt, sondern es ist ein Unterwegssein mit dem Zelt, mit den Tieren, nach heimatlichen Plätzen, nach Oasen, wo die Tiere Futter und Gras finden. Aber auch das Volk Israel mit seinen 40 Jahren, das durch die Wüste zieht, auf der Suche nach diesem verheißenen Land, nach dieser Heimat, nach dieser Menucha, nach dem Ort des Friedens, das Gott ihnen versprochen hat. Und wenn wir mal in Psalm 23 schauen, der Herr weidet mich, mir wird nichts fehlen, oder ihr kennt ihn besser noch unter, der Herr ist mein Hirte. Da taucht dieses Wort Menucha auf. Der Herr weidet mich, mir wird nichts fehlen. Er lässt mich auf grüner Wiese lagern und leitet mich sanft zu Wassern der Ruhe. Menucha kann ganz unterschiedlich übersetzt werden und lässt meine Lebendigkeit zurückkehren. Solche Wasser der Ruhe. Also für mich ist das so ein Psalm, das ist eigentlich mein Lieblingspsalm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ich finde mich da super wieder, so das Wasser der Ruhe. Wenn ich so gerade an eine Begebenheit denke, so von der letzten Zeit, als ich meinen Rucksack genommen habe und in die Berge gegangen bin und einfach, ja, es ist heiß und manchmal ist es dann auch so, dass ich dann denke, ach, nimmst nicht so viel Wasser mit, denn im Alpstein, da ist es immer grün, da gibt es viele Quellen, musst ja alles mitschleppen, nimmst möglichst leichtes Gepäck mit und dann gehst du immer höher und du freust dich an der wunderbaren Bergwelt und dann erlebst du, ja, das Wasser wird langsam knapp, Flasche wird langsam leer und die Quelle kommt nicht und dann läufst du weiter und je höher du in die alpine Region kommst, desto weniger Wasser gibt es, ist ja klar, es fließt alles ins Tal runter und es wird immer noch heißer und irgendwie und dann hast du noch einen schweren Abstieg und dann bist du richtig, auf der einen Seite bist du richtig froh über die tolle Bergwelt, das ist auch für mich so ein Ort des Friedens, der Ruhe, der Weite, auch der Gottesbegegnung, wahnsinnsgewaltig diese Felsen und wie das alles da entstanden ist und dieser Friede, wenn man dann so diese Ziegen und die Kühe mit den Kuhglocken hört und so. Und dann kommst du runter ins Tal und fühlst du schon weh und dann kommst an so einen Bach, so einen kalten Gebirgsbach, ja, wie mir das neulich passiert ist. Und da ist gerade so eine Waldlichtung und dann siehst du praktisch, da gehst ins Wasser rein, tust dich erfrischen und ja, für mich, und das Grün drumherum, für mich ist das zum Beispiel so ein Bild, so ein Wasser der Ruhe, ja, Menucha, so ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich beheimatet fühle. Und wenn ihr so bei euch reinhorcht, vielleicht gibt es da auch so Bilder, die ihr mit so einem Ort der Ruhe, einem Rest Place verbinden könnt. Die Frage ist natürlich, braucht es immer eine Bergtour, um so einen Ort der Ruhe zu bekommen? Vielleicht gibt es für euch so in eurem Leben, in eurem Alltag, das ist jetzt so die Herausforderung, auch solche Oasen, ja, solche Ruheplätze. Gott begegnet seinem Volk, begleitet sein Volk und Gott möchte auch uns begegnen im Alltag. Er möchte uns eigentlich auch solche Heimatorte bieten, solche Orte, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir diesen Frieden finden können. Und in euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal eine Zeit lang nicht dazugekommen seid, irgendwie mit Gott in Verbindung zu treten. Irgendwie spürt ihr vielleicht manchmal auch in euch so, dass irgendwas fehlt. Und dass in euch so eine Sehnsucht entsteht nach dieser Ruhe und nach diesem Frieden. Und Gott legt es so in uns, auch diese Sehnsucht nach Heimat, nach Geborgenheit. Er möchte uns da begegnen. Und die Frage ist so für uns, wo finden wir im Alltag, wo immer vieles uns beschäftigt, Beruf, Familie, was immer alles so läuft, wo finden wir im Alltag solche Quellen, solche Wasser der Ruhe? Ist es am Morgen vielleicht, bevor die Family aufsteht? Ist es, wenn die Kinder in der Schule sind? Ist es am Abend vielleicht, wenn alle schon im Bett sind? Ja. Gibt es für euch und für uns, für mich, solche Orte, wo der Herr uns weiden möchte im geistlichen Sinn, wo er uns versorgen möchte, wo er uns zuspricht, dass uns nichts fehlen soll? Vielleicht erlebt ihr das dann auch so, wie mir auf der Bergtour, Zisch macht. Dass ihr versorgt werdet mit richtig frischem Wasser. Es gibt eine Also das wäre so der erste Punkt. Wenn ich versorgt werde, gut, wenn ich mich beheimatet fühle, dann habe ich auch den Blick für andere Menschen. Und wenn wir jetzt mal so gucken, es gibt viele Menschen hier in der Schweiz, die Heimat suchen und die sich aber nicht beheimatet fühlen. Und die Frage ist für uns heute Morgen, wie kann denn meine Heimat, wo ich mich beheimatet fühle, wie kann denn die zur Heimat für andere werden? Und da habe ich ein Beispiel von einer Frau, die hier in der Schweiz lebt, die 1983 zum Islam konvertiert ist und die eben schreibt, 1983 war der Islam noch kein Reizwort, als meine Entscheidung 4 Jahre später durch das Tragen des Kopftuches sichtbar wurde, erntete ich im besten Fall Komplimente für ein gutes Deutsch und im schlimmsten Fall mitleidige Blicke. War nächste Folie. Dann aber kam der 11. September 2001. Seither spüre ich etwas anderes in den Blicken. Misstrauen, Hass, Abscheu. Heute werden wir Muslime kollektiv für den Terror verantwortlich gemacht. Viele denken, Islam und Muslime gleich gefährlich. Dabei hat mein Glaube nichts mit diesen Terroristen zu tun. Es gibt Menschen hier bei uns in der Schweiz und in Deutschland, die fühlen sich nicht beheimatet. Denen wird Misstrauen und Argwohn entgegengebracht. Ich beobachte das selber bei mir, dass ich schon, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin und jemand einen Bart trägt und orientalisch aussieht und so ein bisschen grimmig guckt, dass ich manchmal Angst bekomme, dass ich manchmal mir die Frage stelle, dieses Gepäckstück, ist da jetzt eine Bombe drin? Ja? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da nur so übertrieben, aber vielleicht geht es euch auch so. Diese Terrorakte, die wir erleben, schüren in uns Angst. Manchmal sind wir dieser Angst uns gar nicht bewusst, aber irgendwo ist sie manchmal da. Und die Muslima kann das ja auch beschreiben. Ich kann ja von Glück sagen, ich bin als Ausländer hier in der Schweiz und habe keinen Bart, deswegen begegnen mir die Menschen sympathisch. Aber sie meint, dass es enorm wichtig ist, dass wir unsere Ängste abbauen, dass wir uns derer bewusst werden, dass wir miteinander reden und auf Gemeinsamkeiten bauen und mit den Unterschieden etwas gelassener umgehen. Das wünscht sie sich. Und wenn man sich so überlegt, was auch dieser 11. September weltweit ausgelöst hat an Verdächtigungen, an Kriegen, an Gewalt und man meint, man könnte mit Gewalt die Probleme, gegen Gewalt die Probleme lösen. Man guckt aber auf die Resultate, dann erlebt man, dass eigentlich die Menschen nicht besser zusammenleben miteinander. Es gibt einen Terrorismusforscher, einen Experten, einen Deutschen, der Jörg Schindler, die nächste Folie, der sagt, die Angst vor dem Fremden gab es bei uns, also in unserer Menschheitsgeschichte schon immer. Er sagt auch, früher waren es die Romas, die Zigeuner, dann waren es die Italiener. Es gibt immer Menschengruppen, die praktisch zu einem Objekt gemacht werden unserer Angst. Und dass wir Angst haben, das ist normal, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist ein Reflex, wenn wir Angst haben. Und was uns eben hilft bei einer Angst ist, das auf etwas Konkretes zu beziehen, ja? Damit wir unsere Angst vergegenständlichen, sozusagen. Ja? Er bestätigt es, es ist ein Reflex unserer Angst, geben wir eine Gestalt. Und das Fremde dafür ist der ideale Sündenbock, die perfekte Leinwand für die Projektion aller möglichen Ängste. Es gibt aber auch Menschen unter uns, die viel Kontakt mit Muslimen haben und die ganz andere Erfahrungen machen und gemacht haben. Und vielleicht noch zu der Angst. Also Jörg Schindler meint auch, dass die Angst eigentlich daher kommt, dass wir Angst haben vor Veränderung, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich sehr, sehr viel gerade wandelt, wo es sich beschleunigt und dass viele Menschen eigentlich unbewusst überfordert sind und dass das nochmal die Angst verstärkt. Jetzt gibt es Menschen, die sind begegnen Muslimen und die haben keine Angst vor ihnen, sind Menschen hier aus der Gemeinde. Zum Beispiel aber auch Menschen, mit denen ich jetzt auseinandergesetzt habe, wie jemand der Urs Nägeli und der Kurt Beutler. Der Kurt Beutler, der hat ein Buch geschrieben, das habt ihr auf dem Sonntagszettel drauf. Das heißt Zwischen Bomben und Paradies. Und er geht so der Frage nach, wie wir Muslime verstehen und lieben können. Und er und seine Familie, also er ist ein Schweizer, hat eine oberägyptische Frau geheiratet und er hat tiefe Beziehungen zu Muslimen, zu vielen Muslimen. Sie gehen bei ihm praktisch ein und aus. Und es ist auch so, dass sie die Probleme miteinander teilen, das, was sie bewegt oder auch sie als Familie ihnen mitteilen, dass sie ihnen Deutschunterricht geben, dass sie sich gegenseitig besuchen. Er besucht sie in den Heimen, oft bescheidenen Heimen und Wohnungen, dass sie ihnen helfen bei Sachfragen, Asylgesuche, Übersetzungen von dem Arabischen ins Deutsche und auch sie übersetzen den Muslimen oft die komplizierten Antworten der Schweizer Behörden, die sie oft selber nicht so gut verstehen, ins Arabische. Und er schreibt, meine Familie und ich, wir fühlen uns immer wieder hingezogen zu Menschen aus islamistischen Staaten. Wir blühen im Umgang mit solchen Leuten förmlich auf. Es ist erstaunlich, wie selten wir andererseits Schweizer kennenlernen, mit denen uns eine Beziehung gelingt, die so stark von Innigkeit und Fröhlichkeit geprägt ist, wie wir dies unter Ausländern erleben. Der Kurt Beutler ist ein Mensch, der Muslime liebt und er hat sich über Jahre hinweg ihre Bräuche, ihre Religion, aber auch vor allem ihr fröhliches und unkompliziertes Verhalten kennengelernt. Und er hat tief in verschiedene Familien, islamische Familien hineinsehen können und hat dadurch angefangen, sich auch mit dem Islam und dem Glauben auseinanderzusetzen und sich immer mehr zu vertiefen. Und er versucht, einen Beitrag zum Verständnis zwischen den Muslimen und Christen zu leisten. Ein Zitat aus, er sagt, falsche Klischees blockieren uns, sodass letztlich keine von Herz-zu-Herz-Beziehungen entstehen können. Selbst dort, wo der Muslim, der andere, nicht meinem persönlichen Glaubensverständnis entspricht, ist es dennoch mein erstes Anliegen, mit Verständnis und Liebe zu agieren. Denn es handelt sich bei Muslimen um Menschen, die von Gott geliebt sind. Kurt Beutler ist jemand, der möchte, nächste Folie, in die Haut praktisch des einzelnen Muslimen schlüpfen, um sie dadurch noch besser verstehen und kennenzulernen. Es erinnert mich an die Stelle in der Bibel, wo Paulus sagt, dass er anderen ein anderer wird, dem Sklave ein Sklave, dem Herrn ein Herrn, dem Griechen ein Grieche. Er versetzt sich so hinein in den anderen, dass der andere sich verstanden und akzeptiert und angenommen, ja, beheimatet fühlt. Wenn wir so, ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit Muslimen in eurer Nachbarschaft, in eurem Arbeitsfeld, in eurem Alltag, dann geht es oftmals so, dass sie anders sind von ihrem Denken her. Das orientalische Denken konkurriert mit dem, wie wir aufgewachsen sind. Wir sind vom griechischen Denken, vom rationalen Denken geprägt. Und das orientalische Denken zum Beispiel zeichnet sich, ein Beispiel für das orientalische Denken ist, dass man keine Scham, keine Schande praktisch über jemanden anders bringt. Also man darf wo wir sagen, das ist Lüge, da wird etwas Falsches behauptet. Man darf zum Beispiel im islamischen Denken darf man lügen, um die Ehre des anderen nicht zu belasten. Ja, Kurt Beutel hat es gebracht, ging es um einen Mann, der hat sich schlecht verhalten, aber seine Freunde haben immer nur Gutes über ihn ausgesagt, obwohl alle wussten, dass er sich schlecht verhält, ja, um ihm nicht Schande zu machen. Und als er dann ins Gefängnis kam der Kurt Beutel hat gesagt, also das hat doch gestimmt, was ich über ihn gewusst habe oder was man mir was ich herausgefunden habe. Dann hat man gesagt, ja, wir haben dir das die ganze Zeit eben nicht die Wahrheit gesagt, weil wir wollten ihn nicht, seine Ehre nicht verletzen. Kurt Beutler hat ganz viel auch bei Muslimen erlebt, diese wahnsinnige Gastfreundschaft und diese Spontanität. Er schreibt, als ich zum ersten Mal in den Nahen Osten kam, da war es für mich, als ob ich nach Hause käme. Mir wurden dermaßen viel Liebe entgegengebracht. Es war, als ob Eisschichten, die sich zu diesem Zeitpunkt über meinen Gefühlen gebildet hatten, sehr rasch zu schmelzen begänen. Bis heute bin ich sehr dankbar für all das, was mir diese Menschen an Annahme, aber auch an Wertschätzung und Vertrauen entgegengebracht haben. Und er beschreibt eine Stelle, die möchte ich euch gerne auch noch im Buch berichten, von einem Freund. Und Kurt Beutler hat in dem Land da gelebt und dann ist er schwer krank geworden, hat Gelbsucht bekommen, Hepatitis A. Und Hepatitis A ist jetzt nicht, es ist zwar von der Krankheit her an sich sehr unangenehm, aber ist jetzt keine schwere Krankheit, die große Folgen nach sich zieht. Und ihm ging es dann wirklich so, ja, er hat gelbe Augen bekommen und seine Haut war ganz fahl und weißlich waren seine Ausscheidungen und er wollte nur Tag und Nacht schlafen. Und er hat sich von Tag zu Tag immer auch miserabler gefühlt und seine westlichen Freunde, die haben ihn ganz liebevoll mit Essen versorgt, aber ihm war eigentlich überhaupt nicht nach Essen. Und er hat sich, war dann allein in seinem Zimmer, seiner Wohnung und hat sich sehr allein gefühlt. Und eines Tages kam ein ägyptischer Freund aus Kairo, besuchte ihn, den er viele Monate schon nicht mehr gesehen hatte. Und andere Menschen aus Alexandria, wo er sich aufhielt, hatten diesen Freund angerufen, damit er dem Kurt beistehe in seiner Krankheit. Und dieser Freund blieb etliche Wochen bei ihm in seinem Zimmer und wich keinen Augenblick von meiner Seite. Obwohl es für ihn sicher sehr langweilig sein musste, schreibt er, da ich ihn ja kaum unterhalten konnte. Zudem fehlte in dieser Wohnung auch jede Form von elektronischer Ablenkung. Als westlich denkender Mensch war mir dies gar nicht recht, da ich einerseits befürchtete, dass er sich beispielsweise auf der Toilette mit meiner Krankheit anstecken könnte. Auf der anderen Seite überlegte ich, ob er selber nicht vielleicht wichtigere Dinge zu tun hatte. Mir kam es vor, als würde ich ihn ausnutzen. Er aber bestand sogar darauf, neben mir auf demselben Bett zu schlafen. So entstand während dieser Krankheitszeit zwischen ihm und mir eine tiefe Freundschaft. Dieses Beispiel hat mich unheimlich beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt zu euch käme, wenn ihr krank seid und mit euch die Matratze teile, ob ihr das so angenehm empfinden würdet. Aber ich finde, es spricht Bände, oder? Für diese Hingabe für einen Freund, seine Tätigkeiten zur Seite zu schieben und wirklich ganz für den da zu sein, Wahnsinn. Und ich habe diese Stelle ausgewählt, um unser Herz zu öffnen, ja, für Muslime, die sich nach unserer Annahme, nach unserer Liebe sehnen in ihrer Andersartigkeit. Und gerade das an einem Tag, wo sich 9/11 jährt. Ich möchte nochmal eine zweite Annäherung machen an Menucha im Alten Testament. Da gibt es bei Micha, beim Propheten Micha, eine, finde ich, wahnsinnstolle Vision. Viele von euch kennen sie schon. In der Zukunft der Tage geschieht's. Der Berg mit dem Haus des Herrn wird als der höchste der Berge feststehen und erhaben sein über die Hügel, und Völker strömen zu ihm hin. Mal weiter bitte. Viele Nationen gehen und sprechen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus von Jakobs Gott, dass wir in Gottes Wegen unterwiesen werden und auf Gottes Pfaden gehen. Ja, von Zion geht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Gott wird zwischen vielen Völkern schlichten und mächtige Nationen zurechtweisen, bis hin zu den Fernsten. Dann wohnen die Menschen unter ihren Weinstöcken und Feigenbäumen. Niemand schreckt sie auf. Ja, der Mund des Herrn, gebietend über Kriegsheere, hat das geredet. Ich finde diese Textstelle eine Wahnsinnsvision, eine Wahnsinnsaussage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich trage in meinem Herzen eigentlich so eine Sehnsucht. Ja. Es wäre ja total das Kontrastprogramm zu 9-11, zu den Kriegen, die das verursacht hat. Ja. Wenn uns als Menschen das gelingen würde, also von Gott her, wenn wir daran glauben würden, dass Gott alle Menschen zusammenbringen möchte und dieses Friedensreich, was da bei Micha vorhergesagt ist, 700 Jahre vor Jesus, aufrichten würde. Ja. Und ich denke, wir können ein klitzekleiner Stein in diesem Friedensreich sein, indem wir unsere Ängste bewusst werden, indem wir uns erstens selber beheimatet fühlen bei Gott, aber auch das Fremde, uns das Fremden, das, was uns Angst macht, bewusst werden und dem mit Liebe und Annahme begegnen. Wir haben auch, Jesus sagt uns ja dass in einem dritten Schritt, dass wir ja hier auch unterwegs sind zu einer himmlischen Heimat. Habt es auf eurem Sonntagszettel auch drauf, wo Jesus sagt, er geht voraus und bereitet uns eine himmlische Heimat, eine Wohnung. Er sagt zu unserer Angst: Seid nicht bestürzt, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Ich finde, wir haben es mega gut, oder? Wir dürfen hier Heimat erfahren, wir dürfen Heimat geben und wir sind unterwegs mit Gott in die himmlische Heimat. Und wenn wir jetzt miteinander gleich im Anschluss das Abendmahl feiern, dann dürfen wir auch dieses Daheim erleben, oder? Es ist alles schon gerichtet. Wir dürfen von unserer Reise ankommen und Mahl halten. Gerade auch im Orientalischen ist das Mahl halten miteinander ja auch was, so ein Zeichen der Gastfreundschaft. Und hier lädt uns jetzt beim Abendmahl Gott auch ein. Hab Mahl mit mir, hab Gemeinschaft mit mir in Brot und Wein.